SWR 2 Tandem.
Mit Elinor Krogmann einen schönen guten Abend. Die letzten sind schon ein paar Stunden her, die nächsten werden in ein paar Stunden kommen. Träume nämlich, um die nächtlichen geht es heute, was sie uns sagen und was sie uns nützen. Und dafür haben wir einen Traumforscher eingeladen. Dr. Michael Schredl hat schon viele Bücher zu diesem Thema verfasst und er ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Guten Abend, Herr Schredl.
Guten Abend.
Ich werde jetzt was tun, was wahrscheinlich alle tun, die hören, dass sie Traumforscher sind, nämlich ich erzähle Ihnen meinen letzten Traum.
Also Träume erzählen nicht alle, weil manchmal sind sie auch sehr privat.
Ah ja, okay. Also den traue ich mich zu erzählen. Ich mache Urlaub, das wirklich von heute Nacht. Ich habe mir vorgenommen, ihn mir zu merken im Hinblick auf dieses Gespräch. Ich mache Urlaub auf dem Campingplatz. Es regnet viel. Und dann überrede ich meine Eltern, ein Pferd und einen Jockey auf die Galopprennbahn zu schicken, nach Iffezheim zur Rennwoche, die war gerade. Und sie machen das tatsächlich. Wir ziehen dann in ein billiges, gar nicht schönes Hotel, aber endlich regnet es nicht mehr. Also ich bin im Trockenen. Das war das erleichternde Gefühl in diesem Traum. Und dann hat es umgeschwenkt und plötzlich habe ich einen Gesetzesentwurf dem Bundestag vorgelegt und der wurde diskutiert.
Ah ja, das ist ein sehr interessanter Traum. Also A, haben Sie ein Problem gelöst. Viele Träume enthalten ungelöste Probleme, nämlich es regnet und man ist total frustriert. Das heißt, Sie konnten Ihr Problem lösen und es sieht aus, als ob Sie noch Großes vorhaben.
Gut, wir hatten zu Hause auch nie mit Pferden zu tun, auch nicht mit Galopprennbahn oder Ähnlichem. Das ist egal.
Der Traum versucht ja so ein bisschen Bilder zu wählen, die ausdrücken, dass es was Ungewöhnliches, was Neues ist. Also ich würde sagen, der Traum könnte was damit zu tun haben, dass vielleicht ein neues Projekt oder irgendwas Neues starten, was auch sehr sinnvoll ist.
Sie hören SWR 2 und Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim wird uns heute wichtige Hinweise zum Träumen geben, diesem herrlich rätselhaften Phänomen. Michael Schredl ist Traumforscher. Herr Schredl, träumt jeder Mensch? Also träumen auch die, die sich nicht daran erinnern?
Ja, das Träumen wird definiert als subjektives Erleben während des Schlafes, was eben nach dem Erwachen noch erinnert werden kann. Und dieses subjektive Erleben scheint immer vorhanden zu sein. Wenn man Personen im Schlaflabor weckt, dann kann man beim Einschlafen oder während selbst beim Tiefschlaf und vor allem beim REM-Schlaf, also bei dem Schlafstadium, wo sich intensiv die Augen bewegen unter den geschlossenen Augendeckeln, bekommt man immer Traumberichte. Nicht immer 100%, aber doch sehr viele Traumberichte über die ganze Nacht verteilt, was für uns heißt, Träumen ist immer vorhanden. Und was variiert, ist die Fähigkeit, sich nach dem Aufwachen an das zu erinnern, was vorher abgelaufen ist.
Und warum können sich manche erinnern und manche gar nicht? Also meine Erfahrung ist, dass Männer sich deutlich schlechter erinnern.
Es gibt einige Faktoren, die die Traumerinnerung beeinflussen. Sie haben jetzt gerade Geschlecht genannt. Die Studien zeigen tatsächlich, dass Frauen sich durchschnittlich etwas häufiger an Träume erinnern als Männer. Wir haben eine Studie dazu gemacht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie schon als Kinder und Jugendliche mehr mit anderen Mädchen über Träume sprechen, also mehr Interesse am Thema haben. Und das ist auch der Hauptfaktor. Also es gibt zwar Schlafdauer zum Beispiel, spielt auch eine Rolle. Wenn man lange schlafen kann, hat man eine höhere Chance. Aber der wichtigste Faktor ist die Aufmerksamkeit. Das heißt also, wenn man sich an Träume erinnern möchte, sich das vornimmt, sich vielleicht sogar was zu schreiben zurechtlegt, sich beim Aufwachen Zeit nimmt, kann fast jeder die Traumerinnerung von innerhalb von einigen Wochen von 0 auf 100 steigern. Das heißt also, die Traumerinnerung ist trainierbar und hängt eben mit der Aufmerksamkeit zusammen.
Also Sie sind, glaube ich, besonders gut trainiert, denn Sie führen ein Traumtagebuch.
Ich selbst führe seit 1984 ein Traumtagebuch, habe jetzt fast 15.000 Träume aufgeschrieben und habe fast praktisch jeden Morgen beim Aufwachen einen Traum erinnert.
Und was nützt Ihnen das? Gibt Ihnen das Hinweise für den Alltag?
Also der Hauptfaktor, den ich habe, ist, es macht Spaß. Also ich finde Träume einfach kreativ. Also sie setzen einfach die Dinge, die im Wachleben passieren, ja nicht eins zu eins um, sondern sind sehr kreativ und mischen die Bilder. Und ich habe auch begonnen, seit ein paar Jahren meine eigene Traumserie auszuwerten. Als Beispiel habe ich mal geschaut, wie häufig kommen denn Leute vor, die ich aus der Schule gekannt habe. Mhm. Das ist ganz interessant, wenn man guckt, wie die nach 15 Jahren immer noch im Traum auftreten, obwohl man sie eben schon so seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Und das ist ein ganz interessantes Thema, dass der Traum eben nicht nur Aktuelles aufgreift, sondern eben immer Aktuelles mit dem, was man früher erlebt hat, vermischt in einer sehr kreativen Weise.
Ja, der Traum bringt ja auch etwas aus dem Tag.
Genau, also der Traum greift aktuelle Dinge auf, aber um die ganze Traumgeschichte zu stricken, werden eben auch ältere Erfahrungen dazugenommen. Also zum Beispiel in Ihrem Traum waren ja eben auch die Eltern eine Rolle gespielt, Campingurlaub, ich weiß nicht, ob Sie das immer noch machen oder früher gemacht haben. Das heißt also, es werden Dinge gemischt, um eine spezifische Erlebnisqualität zu erzeugen. Also wenn es zum Beispiel in Ihrem Traum mit dem Regen, wenn Sie jetzt in einem schönen Bungalow-Hotel sind, da kann es so viel regnen, wie es will, das stört Sie nicht. Aber wenn der Traum praktisch eine unangenehme Erfahrung erzeugen will, dann ist es für den Traum viel besser, wenn Sie in einem Zelt sitzen und es regnet, weil dann ärgern Sie sich oder sind frustriert oder das stört Sie. Das heißt also, der Traum versucht durch seine Bilder bestimmte Gefühle beim Träumer oder bei der Träumerin zu erzeugen, die für die Handlung wichtig sind. Das heißt, es geht eben darum, da ist was Unangenehmes, was gelöst werden muss. Und das machen Sie ja auch im Traum, dass Sie dann eben aktiv werden und sagen, ich will da eine Lösung haben.
Aber warum erzeugt mein Traum unangenehme Gefühle? Was habe ich davon letztlich?
Die unangenehmen Gefühle sind meistens Widerspiegelungen aus dem Alltag. Und der Traum spielt Situationen durch und spielt praktisch durch, wie man Probleme lösen kann. Bei den meisten Personen ist es so, dass die Träume leider vor der Problemlösung aufhören. Das heißt, da ist die Hauptidee des Traums erstmal zu sagen, kümmere dich um dieses Problem. Da ist was Unangenehmes in deinem Leben und die Sache sollte gelöst werden. Und deshalb versucht der Traum diese durch spezifische Mittel auch beim Träumer, bei dem Traum-Ich, wie ich dazu sage, tatsächlich auch diese Gefühle hervorzuholen. Wenn man jetzt einen super tollen Traum hat, dann ist man jetzt nicht so wild drauf, am nächsten Tag Probleme zu lösen, sondern denkt man, ach ja, alles okay. Aber da spiegelt der Traum tatsächlich wieder, da ist irgendwas, was gelöst werden soll. Und der Traum versucht da an diesem Ding, an diesem Thema zu arbeiten.
Mhm. Haben Sie das auch in Ihrem eigenen Traumtagebuch feststellen können oder auch in der Menge auch an Träumen, die Sie gesammelt haben, dass da eben immer wieder Themen neu oder nochmal auftauchen, damit sie da rangehen sozusagen? Die Aufforderung bleibt dann einfach bestehen, wenn sie es nicht ändern?
Kann ich so gar nicht beurteilen, weil ich ein Phänomen, was viele Leute kennen, nicht kenne. Das sind die sogenannten Wiederholungsträume. Da ist es ganz besonders klar, wenn man das Thema nicht löst im Wachzustand, dann kommt der gleiche Traum immer wieder in der gleichen Situation. Das habe ich selbst nicht. Das heißt, ich könnte das bei mir so deuten, dass ich Probleme auch anpacke im Wachzustand, weil die Träume bei mir sehr bunt und variabel sind. Aber bei den Wiederholungsträumen, das ist so ein klassisches Thema, wo man ganz klar sehen kann, da geht es um ein Thema, was die Person im Wachzustand nicht anpacken möchte. Und dann kommt der Traum immer wieder mit dem gleichen, zum Beispiel im Prüfungstraum, wo es eben tatsächlich geht, wie gehe ich damit um, wenn meine Leistung von anderen bewertet wird? Habe ich dann Angst oder sage ich, okay, ich fühle mich selbstsicher und bewältige die Situation? Weil der Prüfungstraum ist ein klassisches Beispiel, dass man sagt, okay, wenn da eine Prüfung ansteht, oh, Zitter, ich bin nicht gut vorbereitet, also man hat viel Selbstzweifel, anstatt zu sagen, da ist eine Prüfung und ich gebe mein Bestes und dann ist es okay.
Der Traumforscher Michael Schredl ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Er hat schon einige Bücher zu diesem Thema verfasst und leitet das Schlaflabor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Schredl, wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, Ihr berufliches Leben dem Träumen zu widmen? Sie waren ja mal, oder ursprünglich haben Sie ja sogar Elektrotechnik studiert, also was Naturwissenschaftliches.
Selber bin ich über mein Interesse an der Psychologie zum Träumen gekommen, also als ich noch Elektrotechnik studiert habe, so ein bisschen in den Fußstapfen von meinem Vater, habe ich mich für psychologische Themen interessiert und der Autor, der mich damals am meisten interessiert hat, war Erich Fromm. Und er hat auch ein Buch über Märchen, Mythen und Träume geschrieben und da war das sehr schön beschrieben, hat mich interessiert, aber damals habe ich mich selber gar nicht an Träume erinnert. Und dann habe ich ein mehr praktisches Buch gekauft, wo es dann eben die Tipps auch zur Traumerinnerung drin stehen und habe dann angefangen, Träume aufzuschreiben und das hat mich dann fasziniert. A, haben mich die psychologischen Themen so interessiert, dass ich eben dann Psychologie studiert habe nach der Elektrotechnik. Und die Träume haben mich immer weiter fasziniert, weil ich von Anfang an für mich die Träume weniger so dieses, ich muss jetzt an mir arbeiten oder Selbsterfahrung, sondern für mich hat es viel mit Kreativität zu tun gehabt. Also mein Geist, der tagsüber eher, sagen wir mal, so geradlinig gedacht hat, war in den Träumen wild und kreativ. Also gerade am Anfang hatte ich so Abenteuergeschichten und viele Sachen. Heute ist es mehr auf das bezogen, was ich tatsächlich so auch im Wachleben erlebe. Aber das hat mich damals am meisten fasziniert an den Träumen.
Dass eine ganz andere Welt entsteht, die man mit normaler Vernunft eigentlich gar nicht nachvollziehen kann.
Doch, man kann sie schon nachvollziehen, aber da ist mehr Kreativität drin. Weil Kreativität ist ja nicht jetzt gegen Vernunft, sondern Kreativität heißt ja nur, dass es neue Ideen sind, die, wenn man sie tatsächlich umsetzen will, auch vernünftig sein sollte. Ich habe zum Beispiel einen ganz lustigen Traum gehabt, wo ich von einer Flaschenöffnerkonstruktion geträumt habe, wo ich im Traum gedacht habe, die genialste Erfindung überhaupt. Und dann bin ich aufgewacht aus dem Traum und habe gesehen, das funktioniert gar nicht. Das heißt also, die Kreativität, die im Traum vorkommt, hat auch einen Bezug zu dem, wie das Wachleben ist und mit der Vernunft. Und gerade bei vielen Künstlern und so kann man ja sehen, dass auch Träume tatsächlich Meisterwerke inspirieren können. Und das, finde ich, ist eine Mischung oder eine Mischung zwischen eben der Kreativität und dem mehr vernünftigen Denken.
Es gibt ja auch diese herrliche Anekdote von Billy Wilder, der hat sich neben seinem Bett auf den Nachttisch immer was zu schreiben hingelegt, falls er in der Nacht eine gute Idee hat für einen Film, für eine Geschichte, für ein Drehbuch. Und er ist eines Morgens aufgewacht und hat gedacht, ach, ich hatte eine super Idee heute Nacht und hat geguckt, was er aufgeschrieben hat. Und da stand dann Boy Meets Girl.
Ah, okay. Aber wobei, man muss natürlich schon sagen, das ist für einen Film, für einen Hollywood-Film, ist das schon ein wichtiges Grundbaustein. Das heißt, es macht schon Sinn, aber man hätte natürlich gerne ein bisschen mehr.
Ja, den er auch schon mehrfach bearbeitet hat, ja. Wie wissen Sie eigentlich, ob die Deutung eines Traums, also wenn Sie einen Ihrer Träume deuten, dass die Deutung stimmt?
Das ist so, dass die modernere Herangehensweise an Träume gar nicht mehr von Deutung spricht. Deutung ist irgendwie so, ich erzähle den Traum und dann weiß man, was der Traum bedeutet. Die Grundidee beim den Träumen oder bei der Art, wie man arbeitet, ist der Vergleich zwischen dem, was man im Wachzustand erlebt und das, was man im Traum erlebt. Einfaches Beispiel ist der Verfolgungstraum. Ein riesiges Monster läuft hinter einem her und man hat Angst und läuft weg. Da wird mal jeder sagen, das hat mit meinem Wachleben gar nichts zu tun, weil Monster gibt's nicht in Realität. Wenn man sich aber das Gefühl anschaut, nämlich Angst und das Verhalten, weglaufen, dann sieht man, dass das ist Vermeidungsverhalten. Das heißt, da ist irgendwas Unangenehmes und ich laufe weg. Und dann kann man natürlich sagen, okay, der Traum ist vielleicht eine dramatisierte Form von Vermeidungsverhalten und dann kann ich sagen, wie sieht es aktuell in meinem Wachleben aus? Gibt es Dinge in meinem Wachleben, die ich vermeide? Und wenn man diese Vergleiche zieht, dann kann man sehen, aha, da gibt es tatsächlich was, was ich lieber nicht machen würde. Und dann habe ich den Bezug zum Traum gefunden. Es ist also praktisch keine Art der Deutung, sondern eher ein Vergleichen von Erlebnissen und von Gefühlen und Handlungsweisen, die den Bezug zwischen Wach und Traum herstellen. Weil man muss sich immer klar sein, die Person, die träumt, ist die gleiche, die wach ist. Das heißt, die Träume sind zwar, wie sie gestaltet sind, anders, aber die Grundperson ist die gleiche. Und das heißt, das Traum-Ich, also die Person, die im Traum handelt, handelt mehr oder weniger, manchmal macht sie auch ein paar andere Sachen, aber meistens handelt sie auch so wie die Wachperson. Das heißt, man kann aus den Träumen sehr viel lernen, wie man auch im Wachzustand agiert und handelt.
Mir hat mal ein Psychologe gesagt, in jeder Figur, die im Traum auftaucht, steckt der Träumende.
Diese Technik wird oder diese Art wird als sogenannte Deutung der auf der Subjektstufe nach C.G. Jung genannt. Letztendlich muss man sich das bewusst macht, ist es natürlich auch im Wachzustand so. Das heißt, wenn ich mir eine Person vorstelle, dann ist es ja so, dass ich nur das in meinem eigenen Geist habe, was ich von der Person aufgenommen habe und mir zusammengesetzt habe. Und im Traum ist es natürlich noch klarer, weil da ist gar keine Person außen. Das heißt, wenn eine Person im Traum vorkommt, dann ist es immer das Bild, was ich von der Person habe. Und dieses Bild, was ich von der Person habe, das sagt manchmal mehr über mich aus als über die Person. Das heißt, da kann man natürlich bei Personen, die im Traum auftreten, auch sehr viel über sich und die Bewertung von anderen Menschen und so weiter erfahren. Die Schule nach C.G. Jung hat das dann so ein bisschen, auch die Gestaltpsychologie hat es so ein bisschen ausgebaut und hat dann überlegt, welche Eigenschaften hat diese Person? Also da ist so die Idee, dass es gar nicht so direkt um jetzt die Person von der Schule geht, von früher, sondern dass es darum geht, dass da eine Person auftauchen soll, die zum Beispiel sehr redegewandt, selbstsicher ist, mit der man sich auseinandersetzt im Traum. Das heißt also, da gibt es verschiedene Ideen, wie der Traum verschiedene Bilder holt, um bestimmte Gefühle beim Traum echt zu erzeugen.
Und letztlich ist es ja immer der Träumende selbst, auch wenn er nicht mehr träumt, sondern im Wachzustand ist, der eigentlich als Autor des Traums auch die Hoheit über die Deutung hat. Also er muss damit was anfangen können, sonst
genau.
Niemand.
Also wie gesagt, wir vermeiden inzwischen ganz gerne den Begriff der Deutung, weil es immer so ein bisschen das Klassische ist. Man hat irgendwie von schwarzen Raben geträumt, das bedeutet dies oder jenes. Sondern die Idee ist einfach das Vergleich. Und beim Vergleich wird auch deutlich, dass es immer subjektiv ist, also oder spezifisch für die Person, weil wenn ich den Wachleben heranziehe als Vergleich, dann ist es natürlich klar, dass die Person A ein ganz anderes Wachleben hat als Person B. Das heißt, da wird nochmal deutlich, dass die Träume ganz persönlich sind. Das ist also, die spiegeln die persönliche Lebensgeschichte wider und nicht irgendwas, was man in einem allgemeinen Buch finden kann, was einfache Traumdeutung enthält.
Aber es gibt doch auch sowas wie Universalthemen. Also ich denke, den Traum zu fallen plötzlich, den haben doch auch viele Menschen.
Es gibt, wir sagen dazu, typische Träume, Falltraum, nackt in der Öffentlichkeit, Prüfungsträume, auch Verfolgungsträume. Das sind sogenannte typische Träume und die einfachste Erklärung dafür ist es natürlich, dass es eine Widerspiegelung einer typischen Wachsituation ist. Nehmen wir den Prüfungstraum als Beispiel. Da ist es so, dass beim Prüfungstraum wird die Leistung, die eigene Leistung von anderen bewertet. Im klassischen Prüfungstraum ist es der Lehrer oder die Kommission, Abiturskommission, die die Prüfung bewertet. Aber nachher, nachdem man das Abitur geschafft hat, gibt es natürlich auch noch viele Situationen, in denen im Beruf, wo die eigene Leistung durch andere bewertet wird. Deshalb sind Prüfungsträume natürlich ein typisches Traumthema, weil das Bewerten durch andere ein typisches Wachthema ist.
Ich weiß von Radiomoderatoren, die träumen gerne, ich weiß es auch von Kollegen, dass sie das Studio nicht finden. Also sie laufen im Funkhaus rum, wo ist denn eigentlich mein Sendestudio? Oder sie sind bereits im Sendestudio und finden ihre Texte nicht mehr. Das ist ja auch ein Angsttraum, ganz typischer.
Genau, das ist ein typischer Traum, der aussagt, ich habe Angst, dass ich nicht richtig vorbereitet bin, dass irgendwas schief geht. Glücklicherweise sind es nur, also in dem Fall nur Angstträume, also sie spiegeln nicht wider, dass tatsächlich was nicht schief geht, sondern nur, dass man die Angst davor hat, dass etwas schief gehen könnte. In Realität ist es so, dass bei diesen Personen, die sowas träumen, dass die immer besonders vorsichtig sind und alles richtig machen. Klassisches anderes Beispiel sind die Träume vom zu spät kommen. Dass man irgendwie einen Flieger kriegen muss und irgendwie hat man noch nicht gepackt und ähnliche Sachen. Und das sind Personen, die im Wachzustand aufgrund ihrer Träume besonders darauf achten, dass sie immer gut vorbereitet sind und auch den Flieger schaffen. Wobei man letztendlich aus der Traumsituation heraus sagen kann, wenn man den Flieger verpasst, geht die Welt auch nicht unter. Da kann man natürlich lernen, und das ist eine Art, mit solchen Wiederholungsträumen umzugehen, zu sagen, okay, wenn es passiert, was mache ich dann? Und tatsächlich, wenn man den Flieger verpasst, würde jeder im Wachzustand sagen, okay, dann ruft man dort an und sagt, ich möchte morgen fliegen, und dann ist es auch schon geklärt und die Angst ist weg.
Der Traumforscher Michael Schredl aus Mannheim ist zu Gast in SWR 2 Tandem und wir haben bereits darüber gesprochen, was wir aus unseren Träumen ablesen können über uns selbst. Herr Schredl, wie wichtig sind denn diese Träume für unsere Gesundheit? Was würde passieren, wenn es sie nicht gäbe?
Also die Träume machen ihre Arbeit, auch wenn wir sie morgen nicht erinnern. Das ist schon mal ganz gut. Es ist tatsächlich kein direkter Zusammenhang, wie häufig man sich an Träume erinnert und der psychischen Gesundheit. Es gibt ein paar psychische Erkrankungen, wo die Traumerinnerung beeinträchtigt ist, aber da ist auch mehr beeinträchtigt bei der Depression zum Beispiel. Aber tatsächlich ist es so, dass Träume ein möglicher Weg sind, sich mit sich zu beschäftigen. Aber es gibt noch viele tausend andere Wege, die genauso interessant und gut sind.
Ich habe im Studium gelernt, die Traumdeutung von Sigmund Freud ist eine der wichtigsten Publikationen der Moderne. Erschienen 1899. Wichtige Publikation deshalb, weil sie die Bedeutung des Traums für die Erforschung des Unbewussten eines Menschen deutlich macht. Ein Meilenstein in der Erforschung der Seele. Spielt Freuds Traumdeutung, er sagt Deutung, Sie sagen es nicht mehr, überhaupt noch eine Rolle heute?
Freuds Traumdeutung war sicher aus der Sicht der Psychologie, würde ich mal sagen, möglicherweise in der Literatur anders eingeschätzt. Ich glaube, Freud wurde ja auch mal für einen Nobelpreis für Literatur vorgeschlagen. Ein bisschen eine andere Rolle. Er hat natürlich auch auf dem Wissen aufgebaut, was zu der Zeit schon vorhanden war. Aber was er gemacht hat, ist tatsächlich die Arbeit mit Träumen, wozu er Traumdeutung gesagt hat, in die therapeutische Praxis eingeführt. Und das ist ein wichtiger Schritt. Also letztendlich kann man schon sagen, dass auch Freud einer der ersten war, die überhaupt Psychotherapie ernst genommen haben, dass die Therapie über Gespräche und bestimmte Art von Gesprächen tatsächlich psychischen Erkrankungen helfen kann. Das ist sicher ein Verdienst von Freud, der das vorangetrieben hat. Die Traumtheorie und die Begriffe, die er verwendet hat, wie das Unterbewusste zum Beispiel, was er da alles reingepackt hat, da hat man sich doch entfernt davon. Weil diese Konstrukte, wenn man sie genau anschaut, wenn man sagt, naja, da ist irgendwie eine Angst im Unterbewussten, dann kann man alles behaupten, ohne dass man es nachprüfen kann. Und für die moderne Wissenschaft ist wichtig, dass man Dinge hat, die man auch sehen und messen und erfahren kann. Nicht unbedingt direkt, aber in dem, was der Patient erlebt und fühlt und denkt. Das heißt, von dem Konzept ist man weggekommen, sondern nutzt praktisch den Anstoß, den er damals gegeben hat, für heute, wir sagen dann, zu moderneren Therapieverfahren, die eben das Ziel haben, den Menschen zu helfen, indem er mit ihm oder ihr über die Themen redet und bestimmte Techniken anwendet, um die Probleme auch zu lösen.
Und diese sexualisierte Deutung, ich sage nochmal Deutung von Freud, oder sexualisierte Verständnis von Träumen, zum Beispiel Treppe steigen bedeutet Koitus, ist das noch ein heute gültiges Verständnis?
Damals in Wien um die Jahrhundertwende, also vom 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert, war natürlich Sexualität ein ganz anderes Thema als bei uns. Da kann man natürlich schon sagen, wenn man da jemanden hatte, mit dem man über Sexualität reden konnte, dann war das schon mal von sich aus erleichternd, weil das damals nicht so besprochen worden ist. Also da gab es noch viele Geheimnisse und Dinge, die man einfach aus Anstand nicht sagen wollte oder nicht erzählt hat. Heute spielt es keine große Rolle mehr. Natürlich kommen in Träumen auch sexuelle Themen vor. Wenn Freud die Träume hätte, die wir heute aufzeichnen, mit expliziten sexuellen Träumen, dann würde er sich wahrscheinlich wundern. Und ich selbst habe auch schon mal einen Artikel verfasst, der heißt die nicht sexuelle Deutung von sexuellen Träumen. Weil auch die sexuelle, also das Thema Sexualität, kann auch ein Ausdruck sein, zum Beispiel für eine intime Beziehung, die gar nicht körperlich ist, sondern eher geistig ist. Und im Traum wird es auch plastisch ausgedrückt durch sexuelles Geschehen.
Sie sind ja auch häufig befasst mit Albträumen in Ihrer Arbeit im Schlaflabor. Wann treten Albträume auf?
Also Albträume zunächst mal werden definiert als Träume mit einem stark negativen Gefühl. Meistens Angst, kann aber auch Ekel, Scham, Wut sein, Trauer. Das so stark ist, dass man davon aufwachen kann. Und Albträume hat jeder Mensch in seinem Leben schon mal irgendwann mal erlebt. Kindheit, Jugend oder jungen Erwachsenenalter, da treten sie am häufigsten auf. Aber es gibt auch Personen, die haben häufige Albträume. Und dann sprechen wir von einer Albtraumstörung. Nämlich wenn Albträume so häufig auftreten, dass sie wirklich den Tag beeinträchtigen. Und gerade bei Kindern zum Beispiel auch, dass sie Angst haben vorm Zu-Bett-Gehen, weil sie dann wieder Albträume auftreten können. Und es ist doch eine ganz große Gruppe von Personen, die ungefähr so 5% in der Allgemeinbevölkerung darstellt, die häufige Albträume haben, aber jetzt aus unserer Sicht leider sehr selten zu uns kommen, weil immer die Vorstellung da ist, na, da kann man nicht wirklich was machen. Wir sind immer dabei, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil Albträume gut behandelt werden können und es sogar Techniken gibt, die man selbst anwenden kann, um die Albträume zu bessern. Und die Grundidee ist dabei bei den Albträumen, dass es eine Mischung ist zwischen Veranlagung und Stressfaktoren. Und die Veranlagung wird bei uns beschrieben oder hat ein amerikanischer Forscher beschrieben als dünne Grenzen. Im Deutschen gibt es das Wort nicht so, aber man kann sich so die Idee machen, dünnhäutig und dickhäutig. Das heißt, diese dünnhäutigen Personen sind kreativ, sensibel, empathisch, sehr vorteilhafte Dinge, aber eben auch leichter empfänglich für Stressoren und können dadurch auch mehr Albträume haben.
Also hinter einem Albtraum steckt nicht unbedingt ein traumatisierendes Ereignis aus der Kindheit.
Genau. Also man kann ganz klar sagen, traumatisierende Erlebnisse, gerade in der Kindheit, können auch im Erwachsenenalter noch zu vermehrten Albträumen führen. Aber es ist nicht so, dass jeder Albtraum unbedingt sofort auf ein Trauma hinweist, weil es eben Veranlagung, Stress und Trauma als eine Möglichkeit gibt. im Erwachsenenalter muss man ein bisschen aufpassen, dass es auch einige Medikamente gibt, die Albträume machen können. Das heißt also, da muss man verschiedene Ursachen abklären. Und schlimme Albträume heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sofort als Kind misshandelt worden ist, sondern kann tatsächlich auch bedeuten, man ist eine sehr, sehr kreative, sensible Person, die eben auch mit mehr Albträumen zu tun hat.
Wie arbeiten Sie mit Menschen, die mit Albträumen zu Ihnen ins Schlaflabor kommen?
Also die Technik, die Behandlungstechnik ist sehr einfach. Besteht aus drei Schritten, nämlich Konfrontation, Bewältigung und Üben. Konfrontation ist Erzählen bzw. Aufschreiben. Bei Kindern wird der Traum auch gemalt, gezeichnet, die wichtigste Traumsituation. Und bei der Bewältigung wird dann die Frage gestellt, was können Sie tun, um mit dieser Traumsituation zurechtzukommen? Eine Idee, also wir geben möglichst wenig vor, aber eine Idee, die häufig vorkommt, ist, die meisten Träumer, Träumerinnen denken, dass sie es alleine bewältigen müssen. Also schon die Idee, dass man da zwei starke Jungs hinter sich stehen hat, wenn man das Monster konfrontiert, hilft. Und dieser Ansatz, dieser Bewältigungsansatz wird auch klar, wenn man sich Wachängste anschaut. Also nehmen wir Spinnenphobie als Beispiel. Je mehr Angst man vor der Angst hat, desto größer wird sie. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe Angst, ich stelle mich der Angst, schaue der Angst ins Auge, dann wird die Angst schon viel, viel kleiner. Und das ist auch bei diesem Albtraum möglich und ist sogar einfacher möglich, weil man es in der Vorstellung am Wachzustand übt. Einfach sich vorzustellen, nicht mehr wegzulaufen, sondern sich umzudrehen und das Monster zu fragen, was willst du von mir? Um dadurch zu erreichen, dass man das Gefühl hat, wenn eine schwierige Situation da ist, weiß ich, dass ich sie lösen kann. Und diese Lösungsidee, die dann einmal erarbeitet worden ist, wird dann über 2 Wochen einmal pro Tag für 5 Minuten durchgespielt und dann wirkt sich das wieder auf die Träume aus und die Träume nehmen ab.
Das heißt, ich übe ein anderes Ende ein.
Genau, also die Idee ist letztendlich, man übt eine neue Verbindung. Ja. Die alte Verbindung heißt, schwierige Situation, Angst steigert sich so lang, bis man aufwacht. Die neue Verbindung heißt, schwierige Situation, ich überlege, was ich tun kann. Das ist das, was bei dem Ansatz gelernt wird, was eben auch nicht nur für Albträume gut ist, sondern auch fürs Wachleben.
Michael Schredl ist zu Gast in SWR 2 Tandem, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und wir haben bereits darüber gesprochen, dass man zum Beispiel mit Albträumen ins Schlaflabor kommen kann und dort Hilfe bekommen kann. Es gibt noch ein anderes Phänomen, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Das heißt Klartraum. Was bedeutet das?
Der Klartraum oder im englischen Sprachraum wird es als Lucid Dream, also luzide Träume bezeichnen, ganz spezieller Zustand, in dem die Person während des Traums bewusst ist, dass sie träumt. Also man hat praktisch einen, man kann sagen, so eine Art zusätzlichen Beobachter, der weiß, dass das gerade, was im Traum passiert, ein Traum ist. In der Regel, viele Menschen kennen das Phänomen, zumindest haben es einmal schon erlebt. Die geübten Klarträumer, die wir gerne auch im Schlaflabor untersuchen wollen, sind relativ selten, weil das Spannende ist bei den geübten Klarträumern, denen kann ich am Abend sagen, bitte mach 10 Kniebeugen. Und dann kann der sich erinnern im Traum, aha, ich weiß, dass ich träume und ich weiß auch, dass ich mit dem Versuchsleiter ausgemacht habe, 10 Kniebeugen zu machen. Dann kann die Person auch noch Augenbewegungen machen im Traum. Und diese Augenbewegungen lassen sich tatsächlich messen, weil die Augenmuskulatur während des Schlafes nicht blockiert ist. Dann macht er Augenbewegungen, macht 10 Kniebeugen, macht wieder Augenbewegungen. Und wir können dann messen, aha, wie sieht es denn mit dem Herzschlag aus? Mhm. Hat der Herzschlag, wenn er vorgestellte Kniebeugen gemacht hat, auch zugenommen? Und man findet, ja, da tut sich was. Das heißt also, man kann diesen Klartraum sehr schön im Schlaflabor als Messmethode benutzen, zu schauen, wie passt es zusammen, was die Person macht und dem, was wir von außen messen können. Da hat man eine Möglichkeit, das subjektive Erleben im Traum mit den objektiven Schlafparametern in Verbindung zu bringen.
Wir alle wissen, dass wir uns unwohl fühlen, wenn wir einmal nicht gut geschlafen haben, dass dann der ganze Tag irgendwie so ein bisschen belastet ist. Also mir geht es jedenfalls so. Warum ist denn ein guter, tiefer und ausreichender Schlaf so notwendig?
Das ist nicht ganz immer so einfach einzuschätzen, weil die Frage, ob das subjektive Erleben nach dem Schlaf mit dem Schlaf direkt zusammenhängt, ist nicht so ganz klar. Aha. Also es hängt auch viel mit der subjektiven Empfindung zusammen. Gerade bei den Personen, die mit Schlafstörungen zu tun haben, mit chronischen Schlafstörungen, da kommt dieser subjektive Faktor stark ins Spiel. Weil diese Personen, die legen sich abends ins Bett und überlegen schon, wie der nächste Tag aussieht, wenn sie schlecht schlafen. Und dann denken sie, jetzt muss ich aber unbedingt schlafen, ich habe nur noch 6 Stunden. Das heißt, da kommt dieser subjektive Stressfaktor, wo der Schlaf mit Stress verbunden wird, kommt dann stark ins Spiel. Und das ist auch der wichtigste Faktor, der die Erholsamkeit des Schlafes beeinträchtigt. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass diese Personen, die sich über ihre Gedanken stressen, relativ gut schlafen können, aber trotzdem viel, viel weniger ausgeschlafen sind wie die Personen, die eine gleiche Menge schlafen, aber den Schlaf ganz entspannt angehen und auch nicht viel mehr schlafen, aber sich viel erholter fühlen.
Ist in allen Kulturen ausreichend oder langer Schlaf, sagen wir mal 8 Stunden, notwendig oder ein hohes Gut oder Voraussetzung für ein gesundes Leben? Oder ist es auch ein kultureller Faktor in einer Gesellschaft?
Also Schlaf hat auch viel mit Kultur zu tun. Und wir leben ja in einer Zeit, wo der Schlaf eher so ein bisschen als Zeitverschwendung definiert wird und Politiker dann angeben damit, dass sie nur 4 Stunden Schlaf brauchen, was ich niemandem empfehlen würde, weil das zu chronischen Problemen führt. Das heißt also, der Schlaf wird von Kultur zu Kultur anders wertgeschätzt. Also nehmen wir südliche Länder zum Beispiel, da ist es ganz klar, wenn es tagsüber zu heiß ist, dann macht man was, was man machen kann, nämlich im Schatten ein bisschen dösen und schlafen. Die haben dann natürlich eine ganz andere Lebensqualität als jetzt jemand, der von morgens bis abends hektisch hin und her rennt und dann sich wundert, dass er nachts, wenn er dann schlafen kann oder schlafen muss, damit er am nächsten Tag wieder erholt ist, weniger schlafen kann. Und es zeigt sich auch, dass in Deutschland zum Beispiel die Schlafdauer circa eine halbe Stunde im Durchschnitt unter dem Schlafbedürfnis liegt. Das heißt also, die Deutschen schlafen etwas zu kurz. Und der Herr Zuley, ein bekannter Schlafforscher, hat es so ausgedrückt, man geht ins Bett, wann man möchte, und man steht auf, wann man muss. Das heißt, es gibt ganz selten Personen, die tatsächlich morgens so lange schlafen können, wie sie wollen. Und das ist tatsächlich ein Kulturgut, das über die Zeit verloren gegangen ist. Ich selbst habe das noch ein bisschen bewahrt. Dadurch, dass ich nur 50% arbeite, kann ich ein bisschen später zur Arbeit kommen.
Und wir lernen es ja auch schon sehr früh aufzustehen, wenn man muss, nämlich als Schüler. Die müssen ja ganz besonders früh aufstehen.
Die Schulzeiten ist auch eine heiße Diskussion aktuell unter den Forschern, weil es tatsächlich gute Daten dafür gibt, dass die Schüler bessere Leistung zeigen, wenn sie eine Stunde später anfangen. Gerade die Personen, die wir als Eulen bezeichnen, also die so ein bisschen eher morgens ein bisschen Anlaufzeit brauchen und lieber abends ein bisschen länger aufbleiben, die leiden darunter. Und man kann tatsächlich nachweisen, dass Klausuren, die morgens geschrieben werden, schlechtere Leistungen bringen als Klausuren, die am späten Vormittag oder sogar am frühen Nachmittag geschrieben werden. Das heißt also, da gibt es eine große Diskussion. Das deutsche Schulwesen hat einige Experimente gemacht, aber ich glaube, das wird sehr schwierig, tatsächlich die für Schüler und Schulleistungen bessere Schulzeiten einzuführen, weil es doch schon eine sehr, sehr lange Tradition hat.
Vielen Dank, Herr Schredl, dass Sie da waren.
Bitte.
Im SWR 2 Tandem Studio. Das war Michael Schredl, Dr. Michael Schredl, Traumforscher und wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Die Redaktion dieser Sendung hatte Cornelia Bach. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Am Mikrofon war Elino Krogmann. Und ich wünsche Ihnen die allerschönsten Träume und natürlich auch einen schönen Abend.